Basta Berlin.
Immer, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Und jetzt nochmal förmlich und amtlich. Es ist der 3. Juni 2021. Hier ist Basta Berlin Spezial. Mein Name ist Benjamin Golm. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Urlaubspodcast. Also quasi senden wir jetzt in der Zukunft. Weil wir sind noch nicht im Urlaub, Sie aber schon, beziehungsweise wir bei Ihnen. Also
schöne Grüße an mein zukünftiges Ich. Ich freue mich gerade, dass die Maskenpflicht demnächst fällt. Und mein späteres Ich weiß, dass es dann doch nicht so gekommen ist.
Ah, verstehe. Ja, ich bin schon in Urlaubs. Meine Urlaubsstimme ist.
Ja, verrat doch nochmal, wohin du gehst im Urlaub.
Ja, sehr gerne. Die Frage kam auch, nach Rhodos geht's, genauer gesagt. Und wenn Sie das hier sehen, dann bin ich ja schon verheiratet.
Oi. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Nochmal, also, ja. Das Beste ist ja, Herr Joppa hat das alles vorbereitet, amtlich, alles war gebucht. Und dann fragt er nochmal bei seinem Hotel nach, wie das jetzt genau ist und so. Und dann schreiben die ihm, wir haben doch gar nicht geöffnet. Da musste er sein ganzes Hotel umbuchen, weil sie ausgerechnet ihn und die Hochzeitsgesellschaft vergessen hatten, Bescheid zu sagen, dass sie gar nicht öffnen.
Einfach vergessen. Und der Hintergrund war, dass dieses Hotel sehr viele britische Gäste hat. Und die haben sich dann eine Woche vorher entschieden, Moment mal, die Briten, die dürfen ohne Quarantäne gar nicht, Rhodos und so weiter, wir machen gar nicht auf. Gut, haben uns Deutschen halt vergessen, Bescheid zu sagen. Schade, aber alles gut gegangen, hoffe ich. Also
ja, so ist das, wenn man auf Mallorca die falsche Seite der Insel bucht. Ne?
Rhodos!
Ist ja auch die Frage, wohin fahre ich eigentlich in Urlaub? Und ich habe vor, dass ich so eine Art Städtetrip mache. Also Salzgitter, Hildesheim, Peine, Wolfsburg.
Schön.
Also Hauptsache Niedersachsen. Denn es hält sich das Gerücht, dass Niedersachsen tatsächlich die Maskenpflicht beendet. Es ist unglaublich.
Ich glaube, 5 Tage hintereinander unter der Inzidenz von 35, dann soll die Maskenpflicht im Einzelhandel fallen. So zumindest war es zu lesen, als wir das hier aufgezeichnet haben.
Schauen wir mal.
Ja, ich bin gespannt. Magst du vielleicht einfach mal hier so in den Wust, also wirklich, Benjamin hatte ja noch nach Folge 88 am Abend eine Umfrage in unsere Telegram-Gruppe geschickt, so von wegen, habt ihr nicht noch mal ein paar Fragen? Und da ist einiges gekommen.
Ja, super. Hier haben wir Stefanie. Also, Sendung ist informativ, bringt mich zum Nachdenken. Das ist sehr gut. Auch wenn Sie nicht unserer Meinung sind, ist es immer toll, wenn Sie nachdenken. Manchmal im Radio, wenn ich auch alleine bin am Freitag, dann erzähle ich einfach ganz viele Dinge und versuche, die eine Seite und die andere Seite zu beleuchten, damit Leute dann einfach überlegen, wo stehe ich jetzt eigentlich?
Grundsätzlich gut.
Ja. Schadet nicht. So, hier aber mal deine Frage an Marcel. Du hast immer einen Stift in der Hand, wirklich bei jeder Folge. Und schreibst nie was auf. Ist das ein Trick von dir?
Ja, das ist ein Trick.
Ja, er kann leider nicht schreiben.
Ich will sie verwirren. Nein, tatsächlich habe ich den immer in der Hand. Das hat den Hintergrund, dass wenn zum Beispiel wir mal ein Spiel haben oder so, dann mache ich mir tatsächlich noch mal so ein paar Notizen. Und da der sonst rumrollt oder nicht da ist, habe ich was, woran ich mich festhalten kann. Es ist schön, wenn wir in den Tagen was haben, wo wir uns dran festhalten.
Halt dich an deiner Liebe fest, Herr Joppa. Vergiss deinen Stift. Ja, ich habe übrigens heute eine neue Tasse. Ne? Also das ist jetzt die Dr. Rainer Füllmich Michael Ballweg-Tasse. Die haben hier beide schon dran gesüppelt. Jetzt mache ich das auch. Das ist die Tasse, wo Oma draufsteht. Mhm. Denn die Basta Berlin-Tasse, das haben Sie mitbekommen, die ist ja mittlerweile weg. An denjenigen, der sie gewonnen hat, ich habe sie ja schon eingepackt. Alles picobello. Jetzt ist es aber ein bisschen kompliziert mit dem Versenden. Aber ich kriege das innerhalb der nächsten 2 Wochen hin. Also spätestens in meinem Urlaub werde ich diese Versendung machen. Was mich zu einer anderen Frage bringt, die
Moment,
hast du
mal,
auch.
Das Einpackpapier musst du noch sagen.
Ah, ja, das habe ich bei Telegram auch schon gepostet. Du weißt gar nicht, was das Einpackpapier ist. Ich habe nämlich noch mehr reingepackt.
Ach so, oh, Überraschung.
Also als Füllmaterial habe ich die Doktorarbeit von Professor Dr. Christian Drosten verwendet. Aber ich habe da noch was anderes reingemacht und das ist ein Teil unseres Skriptes.
Oh.
Du willst ja nicht, dass wir das veröffentlichen. Ich habe mal gesagt, wir können es ja mal veröffentlichen, damit Sie auch mal sehen, was hier eigentlich spontan ist und was aufgeschrieben ist. Ja. Da habe ich also so einen kleinen Auszug mitgebracht.
So viel können wir verraten. In der Radiosendung bei SNA Radio, da ist sehr viel spontan. Also da haben wir zwar so unsere Themen, aber auf dem Bildschirm steht dann nur so ein bisschen was und dann machen wir da eine dreiviertelstündige Session draus.
Ja,
siehst du. Stimmt. Und hier müssen wir halt auch sehr viele Daten und Fakten immer vor uns liegen haben, da ist dann doch mehr ausgeschrieben.
Ja, außerdem ist auch die Aufmerksamkeit hier ein bisschen größer. Ja. Und deswegen sind wir hier ein bisschen vorsichtig.
Wissen wir nicht, wir haben ja keine Radioerhebung. Vielleicht hören uns zigtausende Menschen und wir wissen das.
Millionen
ja.
Wahrscheinlich.
Ja.
Da fällt mir hier die Claudia ein bei dem Thema, wird es demnächst Merchandising-Produkte käuflich zu erwerben geben? Da gibt es ja auch möglicherweise bald Neuigkeiten.
Ja, in der Tat. Wir haben ja relativ lange da nichts zugesagt. Das hat damit zu tun, dass wir die Marke Basta Berlin, um einfach uns sicher zu sein, dass wir nicht irgendwas herstellen und dann kommt jemand und sagt, das ist unser Name, die haben wir eintragen lassen. Und dann gibt es ja noch so eine Widerspruchsfrist und so weiter. Die dürfte dann jetzt vorbei sein und das heißt, wir können dann jetzt tatsächlich in die Produktion von ein paar neuen Tassen gehen.
Ich weiß, oder gar nicht, ob Aufkleber. Das so schlau gewesen ist. Ich weiß nicht, ob das so schlau war mit den Markenrechten. Stell dir mal vor, die werfen uns hier mal irgendwann raus und setzen uns vor die Tür. Dann haben wir die Marke nicht mehr.
Ja, also dann haben wir auch den Kanal nicht. Dann bauen wir das alles eben einfach neu auf.
Ja, dann sitzen wir hier mit so zwei Handykamera oder einer Handykamera und reden da rein. Denn das ist auch eine Frage, die euch dann wird. Das ist natürlich technisch gar nicht so unaufwendig, was wir hier machen. Aber zu dem Merchandise wollte ich noch sagen, wird es das dann käuflich zu erwerben geben? Ich bin gespannt, wie wir das machen. Weiß nicht, was so eine Tasse in der Produktion kosten wird. Ich glaube so vielleicht 6 €.
Ja, um den Dreh.
Was passiert denn, wenn wir jetzt 9 € nehmen? Dann sind 3 € übrig. Wer bekommt denn die? Moskau? Vielleicht wollen sie die haben. Kann ich mir fast vorstellen, aber wissen wir nicht. Wir wollen sie jedenfalls nicht haben. Ich will sie gerne haben, aber wir halten Geld und diese Sendung gerne auseinander. Deswegen werden wir sie verkaufen. Und wenn wir sie verkaufen, was passiert als nächstes? Irgendwer von uns müsste ja die Geldeingänge prüfen. Wir bräuchten ja ein Konto dafür. Dann müssten wir das verbuchen. Ich finde das alles ein bisschen kompliziert.
Also es gibt eine einfache Lösung, die auch schon im Gespräch ist, dass wir einfach einen externen Online-Shop beauftragen, wo sie das dann kaufen können. Der darf aber nicht zu teuer sein. Falls es Einnahmen gibt, dass wir vielleicht direkt schon mal sagen, das wird alles gespendet da und dahin. Das ist für mich im Moment so eigentlich die attraktivste Lösung, wenn Geld reinkommt, dass wir das grundsätzlich spenden. Aber das schauen wir mal. Da lassen wir uns was einfallen. Und die ersten Tassen, würde ich sagen, lieber bestellen. Die verlosen wir sowieso. Ich glaube, da gibt es genug Anwärter.
Genau richtig, ja.
Übrigens auch unter den Heiner Ultras. Die haben sich sehr geärgert, dass die Tasse nicht an die Heiner Ultras ging.
Dann können wir auch mal schauen, ob wir noch andere Sachen machen. Also Aufkleber oder irgendwas.
Ja.
Oder Schablonen zum Sprühen.
Oh.
Machen wir heute gar keine Einblendung?
Das wird ein bisschen zu kompliziert alles, ja.
Wir haben noch was Schönes. Das zeigen wir dann irgendwann mal.
Genau. Seit wann seid ihr bei SNA Radio?
Also Herr Joppa ist, glaube ich, seit 1884 bei SNA Radio.
Das hieß damals noch Sowjet, nein, Quatsch. Ich glaube, ich bin jetzt 5, 6, 7 Jahre
mehr,
vielleicht.
Ja. Mehr.
Also es hieß ja Radiostimme Russlands, als ich da angefangen habe. Und dann wurde es umgenannt in den Namen, den wir nicht mehr sagen dürfen. Aber es gibt ja diesen Sputnik-Satelliten da oben im All. Und jetzt ist es SNA. Ja, schon einiges.
Richtig, ja. Ein richtiger Veteran. Du gehörst ja auch zu den Dienstältesten überhaupt, die hier sind.
Mhm.
Ja, ich bin noch nicht so lange dabei. Also ich bin hier seit November 2019. Es war so, Joppa und ich, wir waren schon mal bei einem anderen Radiosender, über den ich gar kein Wort sagen darf. Ansonsten lande ich definitiv vor Gericht. Ich würde gewinnen, aber er hat teure Anwälte.
Ja.
Das Risiko möchte ich nicht eingehen.
Ja, 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 ja.
Da haben wir uns kennengelernt.
Das ist übrigens das Einzige, wofür er Geld ausgegeben hat. Anwälte.
Ja. Okay, und dann war es so Sommer 2019 und wir haben uns über Facebook kontaktiert. Ich weiß gar nicht mehr, wer wen. Ich dachte, du mich, ich glaube, ich dich. Wurst. Dann gab es ein Vorstellungsgespräch in seiner Stammkneipe. Wir haben da Bier der Marke Wilder Mann getrunken.
Ja.
Und weil ich 12 davon geschafft habe, habe ich das Vorstellungsgespräch bei Herrn Joppa erfolgreich
absolviert. Ja, die anderen haben 6, 7, da mussten sie aufgeben.
Ja, bei komisch, 12. Dass ich in seiner Stammkneipe mittlerweile Platzverbot habe.
Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt nach dem Lockdown nochmal wieder aufmacht. Ja. Das ist ja auch wieder so eine Frage. Oh Mann.
Genau, also ich bin seit November 2019 hier und Joppa hat mich eigentlich auch geholt, weil er diesen Plan schon hatte. Er ist also das Mastermind hinter diesem Plan. Er wusste nämlich, dass die Pandemie kommen wird.
Genau.
Deswegen hat er mich im November 2019 eingestellt. Er hat mich schon das Abwasser von Berlin-Neukölln damals noch durchsucht und hat ein komisches Virus gefunden.
Ja,
hat mit seinem Spezi-Professor Dr. Christian Drosten nochmal einen kurzen PCR-Test darauf entwickelt. So ist das gewesen.
Wahnsinn.
Und seitdem machen wir das. Und diesen Podcast gibt es seit letzte Märzwoche 2020. Da waren wir noch im Homeoffice und saßen gar nicht beieinander und haben die erste Folge produziert. Ja. Und ich glaube, so im Juni oder so ging es dann los mit dem Video.
Genau. Und am Anfang war es ja auch eine halbe Stunde, aber dafür werktäglich, aber eben nur Audio und nicht Video. Tatsächlich hat auch irgendjemand geschrieben, er hat uns seit Folge 12 dann auch, es gibt sogar welche, die auch alles rückwirken bis Folge 1, weil alle Sachen, die nicht für Sie als Tipp als Video verfügbar sind, also sprich, die nicht auf YouTube sind, auf Soundcloud gibt es bis Folge 1 noch alles verfügbar. Und das ist auch für uns manchmal ganz spannend, da noch reinzuhören. So, oh Gott, waren die da noch naiv? Da hat man noch nicht mal von erster Welle, sondern nur Welle gesprochen. Ja, ja. Nee,
und dann ging es eben mit dem Video los. Und das erste Video weiß ich gar nicht mehr. Dann war eins zum Thema Konjunkturpaket. Und das war auch schon ganz okay. Ich habe da so mit Geld geschmissen.
Ach ja.
Aber hat trotzdem keinen interessiert. Und dann haben wir die erste Sendung zu Professor Dr. Christian Drosten gemacht. Und da hatten wir am Abend hier gegrillt.
Mhm.
Und auf einmal haben wir gesehen, was? 10.000 Leute haben das Video angeguckt.
Was?
Ah, wir haben unsere Marktlücke entdeckt, da springen wir jetzt rein. Und seitdem springen wir da drauf rum.
Ja, ja, richtig. Gut, klar überlegen wir, dass wir längerfristig jetzt nicht immer nur Corona machen, auch gerne mindestens mal ein Thema in der Sendung, was sich nicht hauptsächlich darum dreht. Es gibt ja auch einfach noch viel mehr zu berichten und auch viel mehr, worauf man hinweisen muss, weil da läuft ja so einiges und ich finde auch einiges schief und
ja,
das muss man ansprechen.
Ja, absolut. Und wir wollen sie halt auch für andere Abgründe der Politik begeistern. Ja. Das heißt, Sie werden es vielleicht mitbekommen, dass wir nach und nach auch in andere Richtungen gehen. Ich finde übrigens, das Thema Parteienfinanzierung ist so wichtig und so spannend, dass wir uns das mal angucken müssen.
Ja,
das steht so ein bisschen auf meiner Liste.
Ja, ja.
Außerdem Doping im Fußball habe ich in der Radiosendung diese Woche angesprochen. Ich finde, da müsste ich auch mal ein bisschen was zu machen.
Na klar.
Ja. Aber wir haben aber zwei Themen. Das heißt, wir können auch weiterhin eins Corona machen und dann das andere Doping im Fußball. Ist natürlich sehr
immer
schwer abgehakt, denn das gibt's ja nicht.
Nein, das gibt es nicht.
Irgendein Biathlet dopt sich voll bis zum Gehtnichtmehr, verdient damit irgendwie 8.000 Euro im Monat, aber ein Fußballer, der damit 800.000 Euro im Monat verdient, der dopt natürlich nicht.
Ist aber klar. Ich meine, während der EM haben wir, glaube ich, noch genug Möglichkeiten, da auch nochmal reinzugrätschen.
Richtig,
ne? Ja. Übrigens standen hier auch mehrere Fragen zu Russland. Könntet ihr mehr über Russland berichten? Oder ist das redaktionell nicht vorgesehen? Seid ihr auch mal dienstlich oder privat in Russland? Also tatsächlich haben wir das Thema Russland hier immer nur mal dann erwähnt, wenn es gerade ins Thema passte. Im Radio haben wir häufiger auch mal Auslandsthemen, da passt das dann mehr rein. Aber wir kommen noch dazu, wir haben gar keine redaktionellen Vorgaben.
Aber warst du schon mal in Russland? Ich war überhaupt noch nie in Russland. Wir haben ja hier auch russische Kollegen. Eine unserer Kolleginnen hat mir gerade erzählt, dass sie demnächst nach St. Petersburg fliegt im Urlaub und dann da ins Theater gehen wird. Ja, das gibt's. Also in Russland ticken die Uhren tatsächlich sehr anders. Ja. Das heißt, wir haben Kollegen, die uns immer wieder von Russland erzählen, die auch immer wieder rüberfliegen. Wir sind bislang noch nicht da gewesen. Ich hätte Lust, also meine Frau spricht ja auch Russisch, das heißt, ich hätte jetzt auch kein Problem, mich da zu verständigen. Aber ich finde, also das ist jetzt gemein, aber Urlaub ist halt ein sehr rares Gut.
Ja.
Und deswegen, mich zieht es immer ganz weit weg so. Also ganz weit, so Asien. Weil Asien, egal ob es Indien ist oder Indonesien oder Thailand oder so, das ist halt eine ganz andere Welt.
Russland ist hinten ja auch Asien. Da kannst
Russland ist aber, das habe ich mir gerade überlegt, Russland ist ja auch eine ganz andere Welt. Das sieht anders aus, die Leute sprechen anders. Ich kann es mir vorstellen, hinzufliegen.
Mhm. Ja, ich wäre eigentlich letztes Jahr mit der Familie so eine schöne Tour, Moskau, St. Petersburg, ist dann letztes Jahr leider ausgefallen. Wollen wir dieses Jahr aber nachholen? Ich bin sehr gespannt. Also es ist weiterhin in der Planung. Ja, nehme ich meine Kamera mit für Sie.
Ja, und russische Innenpolitik ist jetzt so gar nicht mein Thema. Das Ding ist halt, wir sprechen überhaupt kein Russisch, kein Wort im letzten Endes. Und deswegen können wir uns auch nicht bei russischen Medien informieren. Das heißt, wir können nicht lesen, wie russische Medien, egal ob es jetzt unabhängige sind oder staatliche oder private, wie die darüber berichten. Das heißt, wir könnten nur übernehmen, was die deutschen Medien dazu schreiben. Und damit verschonen wir sie ganz gerne.
Oder wir fragen halt unsere Kollegen, die in Moskau sind, die ja auch zweisprachig sind. Wir haben ja auch noch eine deutsche Redaktion in Moskau, die uns dann sehr gerne natürlich Sachen übersetzen. Das ist kein Problem. Aber auch die haben natürlich nochmal einen anderen Blick. Und ich glaube, russische Innenpolitik ist für uns und für sie auch nur interessant, wenn es nochmal hier auch auf Deutschland bezogen ist. Und da versuchen wir es dann ja auch immer mal wieder rauszuholen. Zum Beispiel bei den Maßnahmen.
Anderes Beispiel. Mhm. Ich habe gerade gestern hier, wir haben in der Redaktion drei Fernseher und auf dem einen war dann halt irgendein wirklich junger Mann, der war Mitte 20 und der hat sich dann zum Nahostkonflikt geäußert.
Ja.
Und ich denke mir so, okay, mutig genug. Natürlich kann auch ich mich zum Nahostkonflikt äußern, mache ich aber so gut wie nie. Und wenn dann nur, was ist jetzt eigentlich im Moment die Situation, aber über die Hintergründe des Nahostkonflikts und einer 2000-jährigen Geschichte oder noch länger, da bin ich sehr vorsichtig, weil das ein unglaublich heißes Eisen ist.
Mhm.
Und da fühle ich mich zum Beispiel auch nicht annähernd kompetent genug, um beiden Seiten gerecht genug zu werden. So, da bin ich dann vorsichtig.
Ich finde, dass auch vor allem in den Mainstream-Medien sehr viele Leute auch einfach nichts sagen sollten, wenn sie entweder nur ihre eigene Meinung durchbringen wollen oder auch keine Ahnung haben, würde ich mir mehr wünschen. Deswegen, wir sagen da nichts zu, solange wir da nicht
glauben, etwas zu wissen.
So, genau, so ist das.
Gut, weiter geht's. Was hast du noch?
Und zwar, Dietmar schreibt, wie schafft ihr es trotz des ganzen Bullshits immer so gut drauf zu sein? Ich meine, eure Themen sind doch teilweise echt nicht zum Lachen. Aber ihr macht das super, weiter so. Ich will mehr davon.
Ja, wie machst du das?
Ich bin, glaube ich, generell ein positiver Mensch. Und ich sag mal so, ich merke, wenn ich zu Hause plötzlich sitze und dann nochmal Themen von der Arbeit drüber nachdenke, vielleicht nochmal auf Twitter und so weiter, und dann denke ich so, nee, jetzt ist gut. So jetzt Handy weg und dann runterkommen, vielleicht ein Bierchen trinken, Gespräch mit den Liebsten, dann kommt man auch wieder in eine andere Welt. Bei der Arbeit selbst ist es so, dass man sich grundsätzlich den positiven Gedanken, glaube ich, den Gedanken und den Glauben an das Positive grundsätzlich, der darf nicht verloren gehen. Weil sonst ist irgendwann einfach der Kopf zu. Und wenn man nur immer auf das Negative guckt, und es kann immer das Negativste eintreffen, grundsätzlich in jeder Situation kann das Negativste eintreffen, aber wenn man davon ausgeht, dass es eintrifft, dann ist einfach auch zu Ende. So, Punkt.
Ja, das sehe ich auch genauso, was die Zukunft angeht. Also in Folge 88 am Ende habe ich Sie gebeten, dass Sie unsere Daten sichern, weil mir Dinge Sorgen machen. Ganz klar. Aber ich mache mir nicht so viele Sorgen, bevor die Sachen dann auch eingetreten sind. Das Schwierige ist natürlich, stellt euch mal vor, wir gehen jetzt in eine Situation, die echt total schlimm ist, dass ungeimpfte Menschen nicht mehr fliegen dürfen, nie wieder ins Restaurant gehen oder so weiter. Ja? Dann würde ich mich wahrscheinlich ärgern, dass ich nicht zuvor lauter Alarm geschlagen habe. Aber ich werde dann Alarm schlagen, wenn es soweit ist. Ansonsten gehe ich davon aus oder bewahre die Möglichkeit, dass das hier alles einfach eine medizinische Notlage ist. Die Politik versucht ihr Bestes zu machen. Das ist eine Option, die ich auch weiter als legitime Option auf dem Tableau behalte.
Ihr Bestes im Rahmen ihrer Möglichkeiten.
Ja, und beispielsweise gestern gab es bei uns eine kleine Geburtstagsparty. Da habt ihr habt auch ein bisschen Wodka oder Whisky hattet ihr da?
Wodka
war
es, ja.
Es war mittags und da gab es dann Pizza und dann standen da alle Leute zusammen, haben geklönt. Ich hatte aber ein Interview mit Marcel Lute vorzubereiten. Das heißt, ich saß in der großen Halle des Volkes, habe Chili gegessen und bin dann sehr ernst. Michael Kiesewetter kommt, unser Nachrichtenmann kommt vorbei, will quatschen und ich bin dann sehr ernst und konzentriert, weil mich das natürlich sehr mitnimmt und weil ich mich darauf vorbereite. Aber dann gehen wir vor die Kamera und ich bin heute auch sehr müde, bekommen Sie aber nicht mit, denn das ist die Magie.
Ich habe mal einen Kollegen kennengelernt, das war noch beim Radio. Den habe ich manchmal bewundert. Wobei, sagen wir mal, Lokalradio ist ja immer so eine Sache. Da stehen so diese happy, fröhlich Grinse-Leute. Du weißt es selbst, du hast da auch moderiert. Ja. Und sie wissen eigentlich gar nicht, was sind das für Menschen dahinter. Das versuchen wir hier anders zu machen. Und sie sollen uns ja auch kennenlernen. Aber der zum Beispiel, der hat sich unglaublich morgens aufgeregt und schrie rum. Und dann die Zeit, das Lied ging vorbei, 2 Sekunden, er schrie und sagte, was ist das hier für eine Schar? Und guten Morgen und ich freue mich, dass Sie...
Ey du, ich habe ja damals auch Morgensendung gemacht. Das heißt, ich bin um 7 auf Sendung gegangen, war es ja noch ein Glücks... Nee, um 6 glaube ich.
Ja, 6.
Um 6 ging es los. Die Sendung begann um 6, ja. Das heißt, ich war um 5 Uhr da. Das heißt, ich bin um 4.20 Uhr in der U-Bahn gesessen und das jeden Tag und über ein Jahr oder sowas. Da sind sie komplett fertig.
Ja.
Komplett. Ich kann mich erinnern, einmal war ich so drüber, da bin ich aus der U-Bahn, bin hochgelaufen, ich hatte so schlechte Laune, da habe ich gegen so ein Telefon getreten, was da noch hing, so ein öffentliches Telefon. Und dann bin ich selber hingefallen und dachte mir so, Gott, ist das alles fürchterlich. Aber natürlich haben wir auch deswegen gute Laune, weil wir mit unserer Arbeit soweit okay sind.
Ja.
Also
ja.
Es gibt auch noch eine gute Frage. Ich weiß nicht genau, wie die lautet, aber die Frage lautet in etwa, welche Arbeiten würdet ihr machen, wenn ihr denn den Podcast nicht machen würdet, wenn ihr diese Arbeit nicht hättet?
Ja. Welche Arbeit würde ich machen? Ich habe ja auch schon Radionachrichten gemacht. Politik war immer irgendwie so meins. Und wenn ich den Podcast hier nicht machen würde, würde ich mir, wenn ich denn trotzdem hier arbeiten würde, eine andere Nische suchen?
Nee. Ich glaube, die Frage ist, ich interpretiere die Frage eher so, wenn du nicht hier arbeiten würdest.
Okay, wenn ich nicht hier arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich weiter beim Radio arbeiten oder irgendwo, wo ich auf jeden Fall nicht so wahnsinnig viele Vorgaben habe. Und das ist extrem schwer zu finden. Wenn Sie meine Vita kennen, wissen Sie, ich habe WDR gearbeitet, Vox, RTL, NTV. Alles Mögliche. Und da habe ich auch tolle Kollegen und auch tolle Büros kennengelernt. Aber wirklich das zu machen, was man möchte, das habe ich bisher nur hier gehabt.
Ich habe die Frage jetzt gefunden. Die kommt von Mirko aus Sachsen. Und ich konkretisiere nochmal. Ja. Welche alternativen Berufsfelder hättet ihr gewählt? Du darfst also in dieser Frage auch gar kein Journalist sein.
Oh, das ist interessant. Schauspieler. Ich habe Theater früher gerne gespielt. Ich glaube, vielleicht wäre ich Schauspieler geworden.
Super. Also ich bin ja Volkswirt. Aber ich bin auch nur so weit Volkswirt, wie Annalena Baerbock Völkerrechtlerin ist. Also ich habe tatsächlich Wirtschaft studiert. Ich habe ein Vordiplom und dann habe ich einige Scheine im Hauptstudium gemacht. Es war nie meins. Ich wollte dahin, weil ich sehr viel Geld verdienen wollte. Das war damals noch ganz wichtig als sehr junger Mann. Aber ich habe keinen Abschluss als Volkswirt. Das heißt, ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Ich habe ja dann tatsächlich sehr viel in der Gastronomie gearbeitet. Auch 2,5 Jahre, glaube ich, fest, bevor Marcel mich gerettet hat. Das war gar nichts für mich, ja. Ich wüsste nicht, welches Berufsfeld ich sonst machen könnte. Hm. Denn Menschen haben nun mal Begabung und Menschen haben Dinge, die sie nicht so gut können oder wozu sie sich einfach zwingen müssen. Hm. Zum Beispiel war ich auch ein toller Gastgeber. Also ich war total nett und authentisch wahrscheinlich auch, aber ich habe mich doch gezwungen dazu, nett zu sein. Ist also nicht mein Ding. Mein Gedanke ist, wir machen ja hier ein politisches Format. Wir haben auch Glück, dass die Gegenseite auf uns noch nicht aufmerksam geworden ist oder wir nicht angreifbar sind.
Also zumindest die Hardcore-Gegenseite,
richtig,
ja.
Richtig, mhm. Die uns nicht angreifen. Ansonsten hätten wir Shitstorms unter jeder Sendung und weiß ich nicht, ob ich das Gemüt dazu habe. Hm. Wenn ich also nicht mehr politische Sendung machen würde, dann würde ich gerne unpolitische machen.
Also Kochen hast du mal gesagt.
Ja, ne? ich würde tatsächlich gerne ein YouTube-Format machen, wo ich kochen würde.
Benni kocht, Bennys Kochecke.
Genau, da kann mir keiner was, es sei denn, ich koche da immer mit meinen 3 Hühnern für 10 Euro vom türkischen Supermarkt. Dann gönnen sie mir doch was, ja. Du, heute Morgen bin ich zur S-Bahn spaziert und da war so ein junger Mann, der sah halt so alternativ ökomäßig aus und hatte ein Baby dabei, Kleinkind. Hm. Und da saßen ganz viele Tauben und das Kind wollte die Tauben erschrecken und dann haben die zusammen geklatscht und dann sind die Tauben weggeflogen. Und ich wollte ihn schon anschreien, was fällt dir eigentlich ein, du Tierquäler? Hör auf, die Tauben hier zu quälen. Ich hasse Doppelmoral. Ja. Ich hasse es wie nichts Gutes. Und deswegen freut uns das so sehr, dass Annalena Baerbock die Transparenzoffensive in Person und Cem Özdemir.
Oh ja,
oh, der Cem. Über wie viele Jahre? Über 5 Jahre vergessen haben, ihre Weihnachtsgelder anzumelden?
Ja.
Sowas liebe ich. Das ist genau mein Humor.
Ja, absolut. Ja, genau. Übrigens, eins fällt mir noch ein. Ich hatte immer mal Plan B oder C, eine Kneipe zu eröffnen. Mhm. Ja, jetzt kommt wieder, da wärst du dein bester Kunde. Ja.
Sicher.
Weil ich mir gedacht habe, getrunken wird immer. Ja, dann kam Corona. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht.
Ja. Ja.
Oh Mann.
Dönerladen. Ich hätte unglaublich gerne einen Dönerladen. Denn ich finde, dass dieses Produkt Döner noch ausbaufähig ist und vor allem auch die Betreuung im Dönerladen ausbaufähig. Ich hatte mir da schon so eine Art Systemgastronomie-Konzept für den Dönerladen ausgedacht.
Event-Gastronomie?
Ja, Event, genau. Du wirst mit einem Messer durch den Laden gejagt. Tolles Event. Problem ist aber, Döner kostet in Berlin ungefähr 4 Euro. Und die Materialkosten sind relativ hoch. Das heißt, die Marge beim Döner ist echt gering.
Ja.
Und das ist ein Geschäftsfeld, da sollte man sich nicht mit reinbegeben.
Kriegst auch Döner für 2,50 in Berlin, aber essen Sie den nicht.
Ja, das stimmt.
Hier ist, das fand ich übrigens sehr schön, von Matthias. Ich hätte ja gerne mal gewusst, wie bei euch hinter den Kulissen eure Sendung geschnitten und vorbereitet wird oder wie euer Studio so aussieht. Das ist unser Studio, lieber Matthias.
Man sieht auch manchmal, wie es aussieht. Also hinter uns ist eine riesengroße grüne Wand. Mhm. Das sieht man manchmal, wenn wir so Outtakes machen oder so, da kann man es sehen.
Ja. Ja. Ich würde ja jetzt die Kamera umdrehen, aber dann schlägt Philipp mich, weil Philipp sitzt da vorne und ich kann, können wir jetzt leider gar nicht so gut zeigen. Ja, mach doch mal ein Video und das kannst du dann schön reinschneiden. Weil wir haben mehrere Techniker, Philipp ist einer davon und Ruben ist der andere. Die sitzen hier und betreuen quasi unsere Sendung und die schneiden das dann auch danach. Übrigens auch hier im Studio, nur auf der anderen Seite, da hinten, da stehen nämlich die Computer. Ansonsten haben wir oben noch den Ernest, der hat sich für den Sound, ist der zuständig. Ja, und ansonsten ist das unser Team. Also ab und zu haben wir natürlich, das haben Sie auch schon mal gesehen, mal den Bolle mit dabei oder mal den einen oder anderen. Die arbeiten aber hier für Basta Berlin nicht redaktionell mit, wir schreiben denen dann mehr Rollen auf den Leib.
Ja. Also wir machen das tatsächlich zu zweit. Aber es ist tatsächlich sehr wertvoll, auch eine Redaktion zu haben.
Ja.
Denn wir tauschen uns ja ständig aus über Dinge und wir kennen auch dann ihre Meinung. Also hier gibt es ja auch zum Thema Impfung alle möglichen Meinungen. Gerade gestern wurde ich von einem unserer Techniker gefragt, wann ist denn dein Impftermin? Ich dachte mir so, hörst du auch mal zu, wenn ich rede? Also ich habe keinen Impftermin. Ich schließe nicht aus, dass ich irgendwann mal einen haben werde, aber im gegenwärtigen Zeitpunkt habe ich jetzt keinen. Aber es gibt hier viele Leute, die einen haben. Ich weiß nicht, ob aus Angst oder weil sie ihre Rechte zurückhaben wollen. Das ist, glaube ich, auch unterschiedlich. Hm. Ich würde fast behaupten, dass wir hier die Impfquote von 60-70% bestimmt hinkriegen.
Vielleicht. Aber wir haben ja auch nicht immer alle hier. Viele sind auch aktuell im Homeoffice. Aber wie du gerade sagst, eine große Redaktion. Zum Beispiel haben wir ja oben noch unser wandelndes Lexikon. Das ist unser Redaktionsleiter Andreas Peter. Den hören Sie manchmal auch bei unserer Berlin Live Radiosendung. Toller Typ, muss man sagen. Und der gibt auch immer sehr viel tollen Input.
Ja, der macht dann auch, wenn wir mal wieder eine Live-Sendung machen, dann macht er halt auch den Chat, moderiert ihn. Vielleicht kennen Sie ihn daher. Und Andreas ist Gold wert.
Ja.
Denn es gibt natürlich Situationen, wo wir ein Thema vorbereiten und uns auch aus der Deckung wagen oder Dinge machen, von denen wir erstmal eine Einschätzung brauchen, ob wir sie rechtlich auch machen dürfen. Ich kann ja nicht erklären, wie es damals zu dieser Recherche Michael Ballweg, König von Deutschland, gekommen ist. Ich kann auch nicht sagen, ob wir das Video schon ganz lange Zeit vorliegen haben oder woher wir ansonsten wussten, dass wir, was da exakt gesagt wurde, kann ich alles nicht sagen. Aber ich bespreche natürlich dann mit Andreas, was darf ich davon veröffentlichen? Ja. Das ist also eine juristische Einschätzung. Wir sind, soweit ich weiß, auch nicht verantwortlich im Sinne des Presserechtes. Das heißt, wenn es dann halt vor Gericht geht, ist es nicht unser Problem, sondern das Problem unserer Mutter, unseres Senders.
Ja, und die haben stark. Auch Anwälte.
Ja.
Das ist auch gut
ja,
so.
Ja, eben. Ja. Und vielleicht ein bisschen off-topic, weil ich gestern Abend nachgedacht habe. Wir machen halt Journalismus schon sehr lange. Also Joppa ist 39, also schon seit ungefähr 20 Jahren irgendwie.
Ja.
Ich auch schon viele Jahre. Das heißt, wir wissen ja auch in etwa, wie weit wir gehen dürfen.
Klar.
Was ist erlaubt, was ist verboten. Und wir
wie muss man formulieren, was grenzt noch in Satire und so weiter. Also da kennen wir die Kniffe.
Ja, und wir haben ja auch überhaupt kein Problem jemals mit YouTube gehabt. Wir in dieser Sendung hatten nie ein Problem mit YouTube, weil wir schon auch ein Gefühl dafür haben, was YouTube toleriert und was es dann nicht mehr tolerieren würde. Und bewegen uns auch weitestgehend einverstanden mit diesen Richtlinien, würde ich jetzt mal sagen. Muss man immer von Einzelfall zu Einzelfall gucken, aber wir wissen schon, wie man es ungefähr macht. Und ich glaube, das ist eben auch ein Unterschied zu Menschen, die jetzt einfach neu in der Pandemie in die Medien gegangen sind, vor die Kameras gegangen sind. Da gibt es ja unendlich viele Stars und Sternchen.
Ja, auch die weil sie aber vielleicht als Experten aus ganz anderen Bereichen kamen, Medizin zum Beispiel.
Richtig. Mhm. Und die wussten, glaube ich, nicht, wie weit sie gehen können und haben die Grenzen dann eben überschritten.
Ja.
Ein Beispiel ist einfach, dass Dr. Schiffmann öffentlich gesagt hat, dass er die Patientendaten gar nicht mehr hat, sondern sie abgegeben hat an einen Dritten,
nicht gut.
Von dem er gar nicht weiß, wer es ist. Und die liegen auf einem Server, den er nicht kennt, den er aber über Kontakte dann wieder zurück... Ungefähr war das. Das sind Sachen, die sollte man öffentlich vielleicht nicht sagen, weil man sich ansonsten belastet vor Gericht.
Ja, ja, völlig richtig. Wollen wir noch eine? Hier haben wir... hört ihr... Entschuldigung, das ist von Anko... hört ihr vor der neuen Sendung lieber die Stones als die Beatles oder ist es meist AC/DC? Hörst du, machst du dich,
nee.
Huschst du dich hoch?
Ich bin lieber runter, ne? Aber wir können es ja mal erweitern. Wie stehst du zu diesen Bands?
AC/DC ist ganz witzig, vielleicht wurde das deswegen auch geschrieben, AKK, Kramp-Karrenbauer. Zumindest wusste ich aus ihrer Zeit, wo sie saarländische Ministerpräsidentin war, dass sie im Auto sehr laut AC/DC gehört hat. Das hat ihr Fahrer auch bestätigt, weil sie ist eher eine ruhige Person. Sie hat sich damit halt versucht, dann auch so ein bisschen für Reden zu pushen, fand das total toll.
Da kann man,
ja. Also ich bin tatsächlich da völlig offen. Ich mag alles, was mit Gitarre zu tun hat. Ich höre Stones und Beatles und auch AC/DC. Da bin ich völlig emotionslos.
Ja, das ist eben das Ding. Will man sich jetzt mit irgendwem verscherzen, wenn man sagt, AC/DC ist wirklich das Schlimmste, was ich je gehört habe? Will man nicht. Darum sage ich nichts zu AC/DC.
No. Oh.
Nee, das geht bei mir gar nicht. Mag ich nicht, die Stimme und alles.
Mhm.
Stones und Beatles finde ich beide gut, höre ich gerne. Ansonsten, ich finde so, das ist auch ein bisschen schade. In der Kindheit, Jugend, da war man einfach, ich finde, war man viel gefühliger. Mhm. Hatte den Nachteil, dass man halt auch echt so depressive Phasen hatte und an allem gezweifelt und vor allem auch an sich selbst gezweifelt hat. Aber da habe ich natürlich unglaublich viel Musik gehört. Also das war so in den 90er. Ganz viel Tokotronic, Oasis. So diese depressive Gitarrenmusik auf jeden Fall. Habe ich geliebt.
Ich
und
auch,
ja. Tokotronic, wenn ich das heute höre, dann kommt alles hoch. Finde ich total toll. Aber wenn man erwachsen wird, dann verliert man oftmals viele Leidenschaften. Ist meine Erfahrung.
Ja, und ich habe gemerkt, dass ich Musik weniger fühle als früher. Meine Frau spielt mir immer mal wieder ein Lied vor und dann sagt sie, und das war doch toll. Und dann sitze ich da und sage so, ja, klasse Melodie. Und das Gitarrenriff, so nein, was die gesungen haben. Ach so.
Ja, ja. Ich hatte mal, als ich 18 war, einen Streit mit meinem Schulkollegen Arne. Der hörte nämlich damals, wie heißen diese, Cher. Cher war damals modern und der fand er irgendwie toll. Ich sage, hörst du denn eigentlich die Texte? Nee, Texte sind mir egal. Ich sage, okay, mir gar nicht. Heute sind Texte mir auch egal.
Außer unsere.
Ey, wir verhaspeln uns so lang. Ich verstehe ihn aber mittlerweile. Denn Nimm mal das eine Lied, wie hieß denn das?
If you believe in love.
Nee, es ist ein Lied von einer Hamburger Sängerin. Lose Control heißt es.
Ah ja.
Lose Control, das können Sie sich mal anhören, das ist auch schon etwas älter.
Das mag ich.
Das mögen wir beide total gerne. Mhm. Und irgendwann habe ich rausgefunden, dass es da eben nicht darum geht, dass sie in einer schweren Liebesbeziehung ist und dann wird ihr der Boden oder den Bein weggerissen und das ist alles ganz traurig, was ja jeder von uns nachempfinden kann, sondern dass sie einfach Epilepsie im Jugendalter hatte. Und das ist das Thema des Songs.
Ja.
Und das hat den Song dann für mich halt nicht mehr fühlbar gemacht. Super, okay, haben wir noch was?
Ja, hey, ihr zwei, ihr macht immer eine, ich muss das mal, das ist, meine Augen lassen nach, so. Mhm. Ihr macht immer eine tolle Sendung, ist übrigens von Mario. Danke an euch und alle, die damit beteiligt sind. Eure Sendung bringt mir immer wieder neue Hoffnung und gute Gedanken in diesen schweren Zeiten. Vielleicht frage ich euch einfach mal, wie ihr mit den ganzen Regeln und Maßnahmen umgeht. Ihr seid immer so gut gelaunt und optimistisch, was absolut richtig ist. Oder regt ihr euch auf und ärgert euch, wenn neue Maßnahmen und Regeln ans Tageslicht kommen? Danke für eure ehrliche und schätzenswerte Arbeit.
Ja, welche Maßnahmen?
Benjamin regt sich grundsätzlich eher nicht so auf.
Echt nicht? Also welche Maßnahmen? Also ich weiß ja gar nicht, welche Maßnahmen gelten. Das ist ja das Ding. Weiß doch keiner.
Also als wir am Anfang immer noch jeden Tag hinterhergehechelt sind, welche Maßnahmen gelten, da war ich auch ärgerlicher drauf, weil man weiß es ja einfach nicht.
Ja, und wir haben uns ja auch mit den Maßnahmen arrangiert. Also gehen Sie mal auf die Hauptstraße vor meiner Tür, da trägt jemand die Maske, wenn er möchte. Ansonsten trägt man sie halt nicht. Also wir haben ja auch die Erfahrung. Jetzt haben wir also diese ganze Testpflicht in der Gastronomie. Ich verspreche Ihnen, dass sehr viele Gastronomen sich daran gar nicht halten werden. Die werden den Test überhaupt nicht kontrollieren. Ja. So kenne ich das jedenfalls aus der ersten Welle und dem ersten Sommer letztes Jahr. Ich bin da erstmal abwartend. Ich finde es absurd. Ich schließe für mich erstmal aus, einen Test extra dafür zu machen. Aber ich habe das Gefühl, dass in vielen Kneipen in meiner Ecke das dann auch etwas flexibler gehandhabt wird. Aber natürlich rege ich mich auf. Klar. Ja. Und ich habe doch heute einen Tweet abgesetzt.
Benjamin hat getwittert.
Was ich aber auch bald nicht mehr mache, denn ich finde irgendwie, das bringt nichts. Da twitter ich also was drunter und dann, wie ich auch rede, wie so ein Opa habe ich das Gefühl. Das ist nicht mein Medium, ja? Also, das war hier.
Ich habe diesen Twitter abgesetzt.
Also, Philipp S. Holstein hatte getwittert: Maskenpflicht bei Inzidenz 35 aufheben. Ähnlich klug wie Fallschirm abschneiden, wenn man den Boden sehen kann. Ich habe dann geantwortet: Hallo Herr Holstein, vielleicht kennen Sie Menschen, die nach der Impfung vor Freude weinen. Ich kenne Menschen, die weinen werden, wenn die Masken fallen. Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, in der jeder Bürger tun kann, was er richtig findet. Krass, oder? So, jetzt hat also der Herr Holstein irgendwie 12.000 Gefällt-mir-Angaben bekommen und ich habe 43. Ich finde eigentlich, es hat sich nicht gelohnt. Wieso habe ich denn nicht 12.000? Wobei ich sagen muss, es hat sich entwickelt. Ich dachte, ich kriege weniger. Ich bin 43 schon gar nicht schlecht.
War ich nicht der Erste, der geliked hat?
Du warst der Erste, ja. Aber wenn ich rege mich massiv auf, wenn ich Twitter lese und ich würde am liebsten die ganze Zeit was dazu schreiben, aber ich habe das Gefühl, das lohnt sich nicht wirklich, weil ich da niemanden überzeugen kann.
Ja, also ich habe auch, das werden Sie, wenn Sie vielleicht mir auf Twitter folgen, gesehen haben, ich habe da so meine Phasen, wo ich dann auch mal 2, 3, vielleicht sogar 4 Tweets am Tag absetze und dann auch wieder tagelang nichts von mir hören lasse, weil mich Twitter dann auch wieder einfach aufregt. Was ich ganz gerne mache, ist, ich bin in verschiedenen Bubbles unterwegs und kriege da auch verschiedenen Input, du aber auch, bist auch in verschiedenen Bubbles unterwegs. Das heißt, wir kriegen auch Politikermeinungen, alles Mögliche. Und da ist es eigentlich mehr der Informationsfaktor. Ich schreibe dann gerne, wenn mir was auf der Seele brennt, versuche es so zu formulieren, dass ich keinen verletze, aber trotzdem meine Meinung sage. Und dafür ist Twitter für mich nützlich.
Mhm, ja, aber ansonsten rege ich mich über Politik grundsätzlich auf. Also ich saß gestern vor dem Livestream von SNA News eine Stunde lang und habe mir die Protestdemonstration vom Brandenburger Tor angeschaut. Also da ging es eben um Israel, Solidarität mit Israel. Und da traten dann in einer Folge der CDU-Generalsekretär auf, was ein extrem hohes Tier ist. Ich wusste gar nicht.
Siniak?
Ja, ich habe das so nebenbei laufen lassen und da redete ein Typ und der sagte immer, liebe Bürgerinnen und Bürger. Ich dachte mir so, wieso redest du nicht normal mit den Menschen? Also wer muss denn jetzt in einer Rede von 10 Minuten irgendwie 4-mal Bürgerinnen und Bürger hören? Das muss ja ein Politiker sein. Wusste aber nicht, wer es ist. Danach, herzlichen Dank, Herr Ziemiak. Oh wow. Danach kam dann Christian Lindner. Ich dachte mir, was ist denn das für eine Veranstaltung? Wie hochkarätig besetzt ist es denn? Wer kam danach? Bartsch von den Linken. Und dann kam auch noch Ja, Cem Özdemir. Krasse Veranstaltung. Und ich habe mich da auch aufgeregt über das, was der ein oder andere da gesagt hat. Also, oh ja, ich reg mich sehr auf, ja.
Ja, kann man aber auch. Also da muss ich mir nur eine Bundestagsdebatte anhören und denke mir in erster Linie alles Fassade. Also ich meine, die ein oder anderen Politiker, da weiß man halt auch, wie sie reden und wie sie handeln. Wir hatten das beim Abstimmungsverhalten von Herrn Lauterbach ja auch durchaus schon mal thematisiert. Und dann ärgere ich mich immer. Und da Ärgern nicht zu einem Naturell gehört, was ich gerne ausübe, lasse ich es dann einfach, das zu konsumieren und verschiebe das in der Zeit und widme mich dann lieber zum Beispiel wieder E-Mails von Ihnen.
Ja, was ich auch glaube, ist, dass der Frust bei vielen Menschen auch deswegen so groß ist, weil sie das Gefühl haben, dass die Leute da oben nicht ehrlich sind.
Ja.
Also ich höre dann mal den Hessischen Rundfunk und der macht da ein Interview mit irgendeiner Ärztin. Das Interview war sogar ganz gut, glaube ich. Aber die mussten halt vorher noch sagen, wir müssen das heute leider als Konferenz machen, denn in unser Funkhaus darf ja kein Betriebsfremder rein. Hm. Okay, also das sind also die Regeln des Hessischen Rundfunkes. Und dann sieht man bei RTL, wie die Leute PCR getestet werden, und zwar täglich. Hier, der Kasper da, der die neue Sendung hat von Stefan Raab, der macht das zum Beispiel.
Knossi?
Knossi, genau. Hm. Und die tun alle so, als wenn die jetzt ständig getestet werden und als wenn sie sich gar nicht in den Arm nehmen und nicht die Hand geben und so weiter und so fort.
Kamera aus, alles normal.
Bei vielen Leuten läuft es eben dann in der Realität ganz anders.
Ja, und da sind wir wieder bei Doppelmoral. Ach. Das ist es, nach vorne zeigen, wir halten uns an alles und jeder, der das nicht tut, ist der Abschaum der Gesellschaft und dann ist die Kamera aus und dann handelt man genauso. Das hat damals angefangen mit, also das, was mir gerade direkt in den Kopf kommt, ist Christian Lindner, der nach dem Borcherts-Besuch da seinen Kollegen geherzt hat.
Das war, glaube ich, der weißrussische Generalkonsul oder Honorarkonsul.
Irgendwie sowas, ja. Und das sieht man halt ganz häufig. Ja, klar, es gibt auch manche, die sich da wirklich strikt dran halten, die auch sagen, ich gehe dann einfach nicht aus dem Haus. Aber Entschuldigung, wie doppelmoralisch ist es denn von einem Karl Lauterbach zu sagen, wir werden alle sterben, aber dann dreimal wöchentlich in irgendeiner Talkshow zu sitzen. Vielleicht möchte er nur den kostenlosen PCR-Test von RTL, man weiß es nicht. Aber sagen wir mal, da kann man besser zu Hause bleiben, wenn man so sehr Angst vor einem Virus hat, oder?
Ja. Hm. Du hast gerade dieses Lindner-Treffen damals angesprochen. Also es ging halt durch die Medien und auch die Bild-Zeitung hat darüber berichtet. Also ich habe das schon öfter mal gesagt. Mein Web-Tipp für Sie ist unbedingt die Dokumentation über die Bild-Zeitung sich anzuschauen.
Oh ja.
Die läuft aber, glaube ich, nur bei Amazon. Da müssten Sie halt Prime-Kunde sein oder so.
Oder aber jemanden kennen, der es ist.
Wenn ich das richtig erinnere, war das so. Lindner also da, hier Umarmung. Und Bild-Zeitung hat darüber berichtet. Und dann saß Julian Reichelt in der Konferenz und sagte, ich spiele das jetzt nach, so ungefähr was. Ey Leute, ihr müsst doch mal aufpassen. Wir können uns doch jetzt nicht über den Lindner so sehr echauffieren. Ihr wisst doch, dass die halbe Bild-Chefredaktion auch in Borcherts gewesen ist.
Ja.
Also ja, Doppelmoral ist halt echt so ein Thema, ne?
Ja, 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 leider. Und das sehen wir halt überall. Und was ich vor allem sehr häufig in dieser Corona-Krise erlebt habe, ist, dass sehr viele Menschen sagen, ich finde das richtig. Die Maßnahmen sollten hart sein, wir sollten einen Lockdown haben und Kontaktbeschränkungen finde ich auch klasse. Also außer ich habe jetzt nächste Woche Geburtstag. Also dann können wir ja schon die Liese und den Günther und den Ralf und den Richard einladen.
Ralf ist gut. Ralf Rute. Rute ist ein Cartoonist, bekannter.
Kennen Sie
und bestimmt. Der ist richtig hart drauf, was die Corona-Maßnahmen angeht. Mhm. Ich glaube, der ist so nur Covid-Fraktion.
Mhm.
Und der hatte noch im April zu Markus Söder getwittert, weil Söder mit dem Flugzeug von München nach oder von Augsburg oder so nach Berlin geflogen ist, um hier an einer Konferenz teilzunehmen. Und der Tweet damals war sowas im Sinne von, ja, also in der Zeit sollte man wirklich gar nicht reisen. Ralf Rute im Mai reist mit seiner Frau nach Sylt. Was er auf seinem Account gar nicht veröffentlicht hat, aber seine Frau hat einen Instagram-Account und irgendein findiger Mensch verfolgt sie da und hat das Foto dann halt gefunden. Und es ist halt schwierig. Da muss man schon erklären, warum man im April sagt, man darf gar nicht reisen und im Mai ist auf Sylt. Deswegen, ja. Ich glaube, das ist halt, ich glaube, wenn man das, was wir hier machen, als Erfolg beschreiben möchte, dann liegt es daran, dass wir versuchen, möglichst wenig Distanz zwischen dem herzustellen, was wir sagen und dem, was wir machen.
Mhm.
Das heißt, wir wissen, dass wir für uns persönlich die Impfung nie ausgeschlossen haben. Sie wissen auch, dass wir sie im Moment nicht machen. Wenn wir uns jetzt impfen lassen würden, wären viele von Ihnen enttäuscht.
Mhm.
Aber ich glaube, Sie würden uns jetzt nicht irgendwie steinigen.
Wir hätten sie ja auch schon machen können. Als Journalist ist man, glaube ich, Kategorie 3 in Berlin. Und wie gesagt, es gibt ja auch mehrere, die es in der Redaktion schon haben. Ich habe das für mich nie ausgeschlossen. Ich habe für mich gewisse Impfstoffe ausgeschlossen und den ich mir vielleicht impfen lassen würde, der ist in Deutschland noch nicht zugelassen und ja, so.
Ja.
Das ist so. Ich würde mal nach Österreich kurz gehen. Da kommt nämlich die Manu, die hat ein österreichisches Servus uns gewünscht und sie schreibt, ihr macht einen tollen Job und das mit Humor.
Deine Kamera, weil ich jetzt einen österreichischen Softdrink trinke und man soll nicht sehen, welcher es ist.
Da gibt es ja auch so viele.
Ihr macht doch, es gibt auch Almdudler.
Also nochmal, ihr macht einen tollen Job und das mit Humor. Den finde ich gerade in dieser Zeit super wichtig. Habt ihr Angst vor dem, was dann noch auf uns zukommt? Ich ja, und da bin ich, glaube ich, nicht alleine mit. Trotzdem gratuliere ich herzlich zur Hochzeit und schönen Urlaub. Vielen Dank. Gruß, Manuela.
Ja, ja, hast du Angst?
Gruß zurück. Nee, da bin ich, glaube ich, auch bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Also man sollte immer, wie heißt es so schön, rechne mit dem Schlimmsten und hoffe auf das Beste. Und genauso, das gilt für mich. Natürlich habe ich Sorgen, dass Grundrechtseinschränkungen nicht mehr zurückgenommen werden. Dass wir im Oktober sehen, dass man eben nichts mehr ohne Impfung machen kann und parallel vielleicht die Schnelltests noch abgebaut werden. Und dann hat man halt den Salat. Und dann bleibt einem als Ausweg nur, sich absichtlich mit Corona zu infizieren oder so. Aber gestern Abend kam diese Meldung, von der wir vorhin gesprochen haben, mit Niedersachsen, die ab Inzidenz unter 35 dann eventuell Maskenpflicht kippen wollen. Habe ich Benjamin direkt geschickt und er auch krass und so weiter. Und da habe ich auch eine kleine Gänsehaut bekommen, weil das ist ein Anzeichen einfach dafür, dass Normalität möglich sein kann. Also die wir vor Corona kannten und nicht die Normalität, so wie sie die FDP oder viele andere Parteien im Moment als Normalität bezeichnen, was aber keine ist, sondern so, wie es vor Corona war.
Ich habe heute einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung gefunden, wo Geimpfte als Gefahr für Kollegen gelten. In der Corona-Krise geht eine kleine Firma aus Ehningen eigenwillige Wege. Geimpfte werden dort auf Abstand gehalten, der einzig bereits immunisierte Mitarbeiter wird separiert. Das ist etwas, was mir Angst macht. Ich finde es lustig, sowas zu lesen, dass es eben auch in die andere Richtung geht, aber müsste den ganzen Artikel mal lesen, aber es klingt mir jetzt nicht nach der besten Idee von dieser Stuttgarter Firma. Man schließt dann halt einfach zurück Leute aus. Und das ist schon etwas, was mir Sorge bereitet, dass wir Menschen zurück ausschließen und dass wir ausgeschlossen werden. Ich sage ja immer, im Oktober ist eigentlich so Endspiel. Im Oktober müssten ja dann alle ihr Impfangebot bekommen haben und wer es haben wollte, der hat es genutzt und wer es nicht haben wollte, hat es halt nicht genutzt. Und wenn dann die Einschränkungen für ungeimpfte Menschen nicht aufgehoben werden, dann habe ich ein Problem. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay Leute, ich gehe dieses Restrisiko der Impfung ein, warum auch immer, das mache ich jetzt einmal. Damit ist es halt nicht fertig. Wir wissen ja, dass immer wieder die Rede davon ist, dass man entweder nach 6 Monaten auffrischen soll oder nach einem Jahr oder nach 1,5 Jahren. Aber es wird ja offensichtlich diese Auffrischung immer wieder
immer
geben.
Immer und immer.
Ja, und dann sind wir eben in einer Situation, wo dieser Impfstatus immer wieder aufgefrischt werden muss. Und wer den Impfstatus nicht hat, könnte ja dann möglicherweise wieder irgendwelche Rechte nicht bekommen. Das macht mir schon Sorgen.
Ja, und wenn zum Beispiel dann die Motivation der Bevölkerung nachlässt, sich auch 2, 3, 4 zu impfen, dass dann plötzlich wieder die Inzidenzen hergeholt werden, hergezaubert werden und dann plötzlich wieder Lockdowns sind und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Das wäre für mich auch so ein Worst-Case-Szenario.
Was mir auch sehr große Sorgen macht, sind halt die Blasen, die sich gebildet haben und insbesondere die Blase, mit der ich jetzt nicht komplett d'accord bin. Also ich nenne es jetzt mal so die Volksverpetzerblase. Der Volksverpetzer macht auch gute Arbeit, er macht aber auch ganz brutal schlechte Arbeit. Es gab da mal einen Beitrag, da ging es um den König von Deutschland, um Michael Ballweg und so weiter und dann wurde das alles in eine rechtsextreme Ecke gestellt. Unter anderem wollten sie dann belegen, dass Peter Fitzek rechtsextrem ist, wobei es dafür eigentlich nach meinem Wissen keine Belege gibt. Er wurde dann aber als Reichsbürger kategorisiert. Dann haben sie sogar eine Äußerung des Verfassungsschutzes zitiert, wo drin stand, wir schätzen, es gibt 19.000 Reichsbürger, davon sind 900 rechtsextrem. Hä? Das ist doch das Gegenteil des Beweises, dass die Reichsbürger rechtsextrem sind.
Ja.
Und dass man das halt macht und dass der Volksverpetzer so eine Glaubwürdigkeit hat bei vielen Leuten.
Ja, das ist
halt shocking. Und das ist das, was ich meine. Ich mache mir große Sorgen über den Zusammenhalt der Gesellschaft, weil von beiden Seiten mit so harten Bandagen der Krieg geführt wird. Es ist wirklich ein Krieg, wo Menschen vernichtet werden. Und ich mache mir Sorgen, dass auch ich vernichtet werde. Das ist es nämlich. Und dann kann ich vielleicht nicht mal eine Kochsendung auf YouTube machen.
Und das wäre schade.
Wo du wissen sie nie, wie sie Tee kochen sollen.
Wo du von rechtsextrem oder auch linksextrem gesprochen hast, ich würde ganz gerne noch eine E-Mail von Klaus verlesen. Der hatte uns geschrieben zum Thema Antifa. Wir haben ja häufig die Antifa auch vor allem, also als die Antifa bei Demos und so weiter bezeichnet. Da sollte man natürlich auch, müssen wir uns auch auf die Kappe schreiben, schreiben, mehr differenzieren. Klaus schreibt nämlich, wenn ihr immer von Antifa redet, müsst ihr deutlicher sagen, was ihr meint. Denn auch ich bin ein Antifaschist. Meine Organisation heißt VVN, BDA, also Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten e.V. Wir sind erkennbar durch unsere Fahne, wir sind ein überparteilicher Verein und so weiter und so weiter. Ja, das stimmt. Also mit der Antifa, glaube ich, viele wissen, was wir meinen. Wir meinen Steineschmeißer, wir meinen, ich meine, die Antifa an sich ist ja auch mehr ein loses Geflecht, aber die typischen Fahnen, die man kennt, den schwarzen Block, den sie von den 1. Mai-Demonstrationen kennen, das meinen wir mit Antifa. Also ich zumindest.
Mhm. Ja. Ja, das ist halt auch ein Kampfbegriff, ja.
Hm. Also klar, ich würde auch sagen, Antifaschist, ich bin auch ein Antifaschist.
Das ist ja eben das Ding. Also Saskia Esken hatte ja auch getwittert, irgendwie, keine Ahnung was, 57 Jahre und Antifa oder sowas. Hm. Wenn sie das sagt, dann heißt es vielleicht was anderes, als wenn ich es sage. Aber klar, Antifaschist sollte jeder Mensch sein. Ja, aber man muss irgendwie auch in Gruppen teilen. Wir sagen ja auch manchmal Querdenker, auch wenn wir alle wissen, das ist jetzt gar keine Querdenker-Veranstaltung gewesen. Das sind auch nicht alles Querdenker. Viele wollen mit dem Begriff gar nichts mehr zu tun haben. Ja, aber absolut richtiger Hinweis.
Ja.
Und ich habe die Fahne auch schon natürlich öfter mal gesehen.
Benjamins Tasse haben wir schon.
Da ging es doch auch um Gemeinnützigkeit. Und ich glaube, die haben das neulich gewonnen.
Ja, das stimmt. Wir haben noch auch Verschiedenes. Wir können Ihnen gar nicht alles präsentieren. Aber es wurde auch viel uns geschrieben, wie es aussieht im Moment mit Kindergärten oder auch mit Schulen, mit Testen. Ich fand es sehr toll, dass viele Eltern geschrieben haben, ich überlasse meinem Kind, vor allem wenn es ein Teenageralter ist, grundsätzlich selbst die Entscheidung, ob es sich testen lassen möchte, um zur Schule zu gehen. Wir haben aber auch Meldungen bekommen von vielen Eltern, die plötzlich dann natürlich vom Lehrer den Anruf oder von der Lehrerin bekommen haben, wo es dann hieß, ja, dann ihr Kind kann natürlich zu Hause dann das machen, aber es muss dieses und jenes Lernpensum schaffen, was extrem viel ist. Und das übrigens auch in dem einen Fall von einem Jugendlichen, der eigentlich nur noch 6 Wochen in der Schule ist und das dann verlässt, diese Schule. Also Wahnsinn. Klar, auch auf die Lehrer gibt es einen gewissen Druck. Es gibt auch viele Lehrer, die selbst sehr helikopterartig unterwegs sind. Aber ja, schwierige Situation und auch die müssen wir beobachten. Wir hoffen jetzt erstmal alle auf entspannte Sommerferien dann bald.
Ja, ich habe hier noch was von Rudi Smart Shit. Wollte ich sowieso mal vorlesen, weil ich den Namen so cool finde. Das ist ein längerer Text. Da beschreibt er halt seine Erfahrung. Er ist Musiker und beschreibt so seine Erfahrung, die er da in Berlin gesammelt hat. Besonders das Wild at Heart oder der Trinkteufel in Kreuzberg waren immer eine Anlaufstelle, wo man sich mit Gleichgesinnten treffen und austauschen konnte.
Klasse Läden, war ich auch schon.
Da wir uns politisch schon jeher eher links verorten, haben wir mit Erschrecken festgestellt, wie sich einstige Freunde innerhalb von wenigen Wochen in völlig angstgesteuerte Menschen verwandelt haben, die nur noch hohen Spott, Verleumdung oder Beleidigung für uns übrig haben. Aber wir möchten uns nicht beklagen. Schließlich geht das ja vielen anderen Leuten heutzutage genauso und wir sehen es als eine Art Reinigungsprozess. Die Spreu trennt sich vom Weizen sozusagen.
Ja, aber natürlich, also ich finde es schon interessant, wie die Metamorphose der linken Szene oder vielleicht auch dieses Spreu vom Weizen jetzt in Corona stattgefunden hat. Also Entschuldigung, wenn die Antifa, Sie wissen jetzt, wen ich meine, auf die Straße gegangen ist und immer gegen den Staat war, aber jetzt plötzlich gar nicht schnell genug die Maske anziehen kann und plötzlich gegen die auf die Straße geht, die gegen den Staat sind. Hab ich nicht verstanden. Verstehen viele übrigens auch nicht, die sich als links verorten. Mhm.
Was jetzt die Clubs und die Musiker angeht, das war nämlich auch eine Frage von ihm, also inwiefern protestieren die, ist jetzt nicht die Szene, in der wir jetzt besonders viel unterwegs sind, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie so laut sind, dass wir sie wahrnehmen würden. Die Clubs, die machen halt immer mal wieder auch eigene Veranstaltungen, auch mit Gastronomen zusammen, aber aus meiner Sicht ist es jetzt nicht so, dass da eine Protestbewegung ist, die man wahrnimmt, wenn man sich nicht darauf fokussiert.
Ja.
Bei den Gastronomen ist es halt nochmal so eine Sache. Ich bin gerade eben hier am Park vorbeigelaufen, die machen jetzt auch auf und haben dann halt auch einen Aufsteller. Schön laminiert und dann sieht man halt, was man da alles machen muss. Und sie kennen ja diese Regeln, ja? Also einchecken mit der Corona-Warn-App oder mit der Luca-App. Gut, und dann halt die ganzen anderen Sachen. Ich denke, wäre einer vorbeigelaufen von den Kellnern, hätte ich gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, ich gebe euch einfach mal 2 Euro hier unter der Hand, aber ihr könnt nicht damit rechnen, dass ich zu euch komme. Denn findet ihr die Regeln richtig? Wollt ihr das so durchsetzen? Oder findet ihr es einfach ziemlich, ziemlich konfus, dass man unter freiem Himmel all das machen soll? Und dann werdet ihr mich halt nicht sehen. Und ich hoffe inständig, dass es ganz viele Menschen gibt, die ihr nicht sehen werdet. Ich hoffe inständig, dass ihr den ganzen Sommer leer steht, bis ihr begreift, dass ihr das nicht mitmachen dürft.
Ich glaube halt, dass das aber auch ein Erfolg ist von Medien und Politik, dass viele sagen, ja, ich bin eigentlich dagegen und eigentlich möchte ich den ganzen Scheiß nicht mitmachen. Aber wenn ich das mache, dann werde ich ja sofort in die rechte Ecke gestellt, dann werde ich diffamiert und dann habe ich gar keine Karriere mehr. Jetzt habe ich punktuell keine Karriere, weil ich nicht machen darf, was ich machen möchte, aber dann habe ich gar keine mehr, weil plötzlich werde ich als rechts beschimpft. Ich war doch immer links oder war Öko oder was weiß ich. Und ich glaube, das ist so ein unglaublicher Erfolg von Medien. Und das ärgert mich. Da haben sie mich, das ärgert mich.
Ja, und bei den Gastronomen ist es ja vergleichbar mit der Veranstaltungsbranche, mit Musikern, die dann halt vor Menschen auftreten wollen. Mhm. Da ist es doch friss oder stirb. Also nimm das oder du kannst gar nichts machen. Und dann nehme ich doch wenigstens diesen kleinen Hoffnungsschimmer, dass ich dann halt hier ein Konzert im Olympiastadion mit 3000 Gästen machen darf. Die müssen auseinanderstehen, dürfen aber auch nicht mitsingen. Mhm. Irgendwie sowas kann ja kommen. Und dann sagen die Musiker ja, bevor ich jetzt gar keine Einnahmen habe und auch meine Leidenschaft nicht mehr ausüben kann, mache ich halt das. Weil sie halt nicht verstanden haben, dass es möglicherweise auch Alternativen gibt. Also beim Konzert bin ich ein bisschen vorsichtiger, bei Menschenmassen bin ich persönlich auch vorsichtiger, was jetzt Maßnahmen angeht. Aber bei der Außengastronomie bin ich ganz klar, diese Regeln halte ich für komplett absurd und ich rufe alle Gastronomen auf, aufzustehen und zu sagen, dass ihr unter solchen Bedingungen eigentlich nicht arbeiten wollt.
Ja,
so.
Stimmt.
Ein Wort noch dazu, dass die Spreu sich vom Weizen trennt. Mhm. Die Menschen auf der Gegenseite haben auch oftmals einfach Angst und sie haben Furcht. Ich bin mal von einer Demo gekommen und tatsächlich, ich bin um 12 Uhr von einer Demo gekommen und sollte um 14 Uhr mit einem Menschen in einem Raum sein. Und der Mensch fragte mich, ob ich da andere umarmt habe, ob ich Maske getragen habe und so weiter. Ich so, wieso? Naja, vielleicht kannst du mich anstecken. Hm. Ich so, Moment. Also, selbst wenn ich mich jetzt da infiziert hätte, da bin ich doch 2 Stunden später nicht infektiös.
Also allein medizinisch geht das schon nicht.
Das geht doch nicht. Hm. Aber da ist offensichtlich dann eine Angst vorhanden. Hm. Und deswegen würde ich halt mit Freunden, die würde ich nicht aufgeben, bloß weil sie in dieser Corona-Pandemie anders gehandelt haben als ich. Und ich will auch nicht aufgegeben werden von Freunden, die eine andere Meinung haben, als ich sie habe. Deswegen sage ich ja, habe ich auch oft gesagt, ich würde alles versuchen, Freunde und Familie nicht zu verlieren wegen diesem Corona-Wahnsinn.
Hm. Ja. Das stimmt. Also die, die einem wichtig sind. Und es werden auch wieder Zeiten ohne Corona-Wahnsinn kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Und dann können wir uns wieder gemeinsam über Kanzlerin Baerbock oder was weiß ich hier aufregen. Da haben wir wieder gemeinsame Ziele. Wenn es im Moment nicht gemeinsame Ziele sind, bin ich fest von überzeugt.
Also es gibt ja auch abseits von Corona Dinge, in denen man nicht einer Meinung ist.
Ja.
Wenn man, gibt auch aus dem Spruch, red am Tisch nicht über Politik und Religion, weil es da halt Ärger geben kann. Man kann ja auch manche, man hat halt Freunde, mit denen redet man über Pferdewetten, dann hat man Freunde, mit denen kann man über Corona reden, dann hat man Freunde, mit denen redet man über Playmobil-Spielzeug oder so. Das ist ja auch eine Option.
Allein Wirtschaft, Klima, das sind alles Sachen, über die wir uns noch schön streiten können, aber auch schön zusammen diskutieren können. Übrigens eins noch, wo du gerade Kirche gesagt hast, herrlich, als hättest du es gewusst, ein Lukas hat nämlich geschrieben und der hat uns auf etwas hingewiesen, nämlich auf eines der vorigen Worte zum Sonntag im Fernsehen. Und da war die Hauptbotschaft, Impfen ist Nächstenliebe. Also wenn sie sich nicht impfen lassen, dann lieben sie ihren Nächsten nicht. Meine Meinung ist ja, Entschuldigung, nein, aber Nächstenliebe ist Nächstenliebe und nicht Impfen ist Nächstenliebe. Es ist Nächstenliebe, wenn sie ihrem Nächsten das gestatten, was ihr Nächster machen möchte und ihn dann nicht in irgendeine Ecke drängen wollen. Das ist Nächstenliebe und nicht Impfen ist Nächstenliebe. Das, ja, das fand ich sehr bemerkenswert. Vielleicht werden wir irgendwann auch mal in einer Basta-Folge dieses Wort zum Sonntag einstreuen. Es war nicht polemisch und besonders jetzt hätte ich fast gesagt, auf die Fresse formuliert von dieser Pastorin dort, aber es war schon mit eindeutiger Botschaft.
Ja. Ich denke, wir kommen langsam zum Ende. Ja. So ein bisschen ein Schlusswort habe ich heute gefunden. Das ist, ich glaube, eine Buchhandlung in Waldheim. So sieht das aus. Mhm. Egal ob geimpft, getestet, genesen, gechippt, entwurmt, männlich, weiblich, divers oder Känguru oder. Bei uns gilt das Grundgesetz Artikel 1. Und bei uns gilt Grundgesetz Artikel 5. Das ist, glaube ich, die Meinungsfreiheit, oder? So machen wir das hier mit der Sendung.
Und so machen wir das dann auch, wenn wir wieder zurück sind aus dem Urlaub. 17. Juni wieder reguläre Basta Berlin Folge. Nächste Woche werden wir Ihnen aber auch um 17.30 Uhr auf YouTube da schön was online stellen. Da können Sie mal schauen. Und ja, wir sind dann im Juni wieder da. Frisch, fromm, fröhlich, frei, braun gebrannt hoffentlich und gesund und alles gut.
Jo, alles Gute für Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Benjamin Gollmitt. Ciao.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin. Und tschüss.